Schönen guten Abend, My Future in the SS ist das heutige Thema. Das ist der Untertitel zur Identifikation mit den TäterInnen im deutschen Post-Punk. Also, aber bevor ich zum deutschen Post-Punk komme, muss ich natürlich eine unglaublich lange Herleitung mir aus den Fingern saugen und zunächst erstmal vielleicht festlegen, was ich eigentlich mit Punk im Folgenden meine. Ich spreche jetzt heute über den frühen Punk, den nicht ursprünglichen, weil das so ein scheiß Wort ist, aber den Punk, mit dem Punk begonnen hat, sozusagen. Und dazu ist vielleicht wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es damals natürlich Punk im Prinzip sowas wie radikale Kunst gewesen ist. Und was es heute natürlich sozusagen für Punk nicht mehr gibt, damals war Punk dezidiert eine Jugendbewegung gewesen. Eine Jugendbewegung, die auf eine bestimmte historische Situation reagiert hat, die eben damals Ende der 70er Jahre gegeben war. Und dadurch lässt sich relativ leicht eingrenzen durch diese Vorbestimmungen, worin das politische Moment des Punk bestanden hat. Das politische Moment des anfänglichen, ursprünglichen Punks bestand ja nicht darin, irgendwelche Meinungen von sich zu geben zur Musik, sondern eine ganz eigene Politikform zu erfinden. Und das ist eine Politikform der Zeichen. Also eine Zeichenpolitik, nicht eine Politik, die sich mit Krieg und Gesellschaft und oder schon mit Gesellschaft, aber nicht mit Krieg und Kirche und Nazis auseinandersetzt, wie Punk heute das oder dann später getan hat, sondern es geht eigentlich darum, um ein radikales Zeichen des Neubeginns zu setzen. In den 70er Jahren ging es darum, ein Zeichensysteme zu erfinden, die unverständlich waren, also eine Unverständlichkeit sozusagen in die Popkultur, die schon verstanden worden war von allen Beteiligten, wieder einzuführen und neue und verwirrende Zeichensysteme einzuführen. Das ist im Zusammenhang dieses Vortrags durchaus wichtig, weil um eines dieser Zeichensysteme geht es ja dann auch gleich. Also ist Punk sozusagen anfangs eigentlich eine Form der Zeichenpolitik, im Wissen, dass das Neue, wenn es neu sein will, natürlich unverständlich sein muss. Und nur wenn es unverständlich ist, wird es neu sein. Wenn es nicht unverständlich ist, sondern verständlich ist, wird es eben nicht neu sein. Das ist dann das Bewusstsein, in dem Punk damals in meiner Lesart zumindest entstanden ist. Und damit ist es natürlich das genaue Gegenteil von Punk heute. Ich möchte also sozusagen eine Unterscheidung einführen in Punk 1. Das ist sozusagen Punk 1, der sozusagen in einer Alien-Form in die Welt kam. Hier am Beispiel zu sehen von, wer ist das? Fast. Das ist Polystyrene von X-Ray Specs, hier als Alien verkleidet. Und Punk 2, das wäre sozusagen der Punk heute, der sieht dann eher so aus. Und der ist von einer gewissen Erd- und Bierschwere gezeichnet. Und der ist natürlich sozusagen eher das Thema von Siegerfotos bei Fotowettbewerben, wo ich dieses Bild auch gefunden habe. Das ist Jamie, der vor seinem Bauwagen sitzt und mit seinem Hund Bronco spielt, der versucht, noch verwahrloster zu sein als Jamie selbst. Aber an Jamie ist natürlich nichts unverständlich oder verwirrend. Wir alle wissen, wie Jamie gemeint ist, wie er sich selbst meint und wo er politisch auch steht. Also er wird sicherlich für Anarchismus optieren und solche Dinge. Und die Politisierung, die er repräsentiert, ist in meiner Lesart natürlich eine Entpolitisierung, weil sie eben verständlich ist und jeder Sozialkundelehrer und jede Sozialkundelehrer kann natürlich Jamie erklären. Genau, und Punk 1 ist eben sozusagen eine Form des Anarchismus, nicht als politisches Programm, sondern des Anarchismus der Bedeutungen, der Zeichen. Die Zeichen sind sozusagen alle gleich geordnet, es gibt keine Hierarchien mehr in den Zeichensystemen. Davon handelt ja auch einer der initialen Songs des Punks, nämlich Anarchy in the UK. Das ist ja kein Song über ein politisches Programm, sondern ein Song darüber. Also das Anarchy in diesem Song meint ja quasi den Zusammenbruch aller bisher gültigen Zeichensysteme. Und das bringt mich jetzt quasi schon nach langem Rumgerede auf mein Thema. Denn im Zusammenhang dieses Zeichenanarchismus ist eigentlich auch sozusagen der Flirt mit nationalsozialistischen Zeichen, der im frühen Punk sehr verbreitet war, zu lesen. Im frühen Punk konnten nämlich Symbole und Begriffe des Nationalsozialismus oft sehr unvermittelt und unmoderiert auftreten, wie zum Beispiel hier eine, kennt ihr vielleicht, legendäre italienische Punkband Hitler SS. Oder was haben wir noch dann später? Es ging dann später so an den Post-Punk weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine Industrial Band, Women of the SS heißt die. es konnte sozusagen, diese Zeichen konnten als Kleiderapplikationen auftauchen, hier bei der Gruppe, das kann man nicht gescheit lesen, das ist die Gruppe The Child Molesters, zu Deutsch die Kindsmissbraucher sozusagen, die halt quasi, wo halt quasi der eine Typ eben diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Nazi-Uniform ist oder ob es eine Fantasie-Nazi-Uniform ist, aber das war damals eben gang und gäbe im Punk. Und das konnte auch noch ein bisschen weitergetrieben werden, zum Beispiel die Gruppe Throbbing Gristle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Throbbing Gristle sind sozusagen die Begründer der Industrial Music gewesen, sie hatten ihr Label, sie hatten ein eigenes Label, Industrial Music hieß es, Industrial Music for Industrial People, und das Logo dieses Labels ist natürlich der Ofen, oder was ist natürlich, aber ist eben der Ofen von Auschwitz gewesen, und es konnte also sozusagen auch als Gestaltungselement auf so einer komischen Ebene wie Label-Logos oder so auch auftauchen. Das ist sozusagen eine Obsession, die sich im frühen Punk und Post-Punk sehr oft findet, diese Obsession mit den Zeichen des Nationalsozialismus. Diese Obsession hat sich eigentlich bis heute beibehalten. Bis heute sind Hakenkreuze eigentlich ein fester Bestandteil der Ikonografie des Punk, aber irgendwann wurden sie sozusagen umgedeutet, und um sich sozusagen diese Obsession mit Hakenkreuzen weiter erhalten zu können, mussten die eben sozusagen moralisch bearbeitet, sprich durchgestrichen werden. Also die Punks tragen heute immer noch gerne Hakenkreuze, aber aus Angst, dass irgendjemand falsch verstehen könnte, warum, streichen sie sie eben durch. Und das ist natürlich auch eine arbeitsplatzschaffende Maßnahme. Ich habe zum Beispiel diese schöne eBay-Option gefunden, wo quasi irgendein Händler, Punkstop heißt der, dieses Ensemble von Anti-Nazi-Zeichen schon 51 Mal verkauft hat und noch 10 verfügbar hatte zum damaligen Zeitpunkt. Also es schafft auch Arbeitsplätze sozusagen. Und natürlich ist es irgendwie ein bisschen penetrant. Es gibt im Punk so eine penetrante antifaschistische Gesinnungsdarstellung, die bis heute eigentlich immer weitergetrieben wird und in der sich sozusagen diese Obsession für diese Nazi-Zeichen irgendwie komisch kommentiert erhalten hat. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich nach wie vor oder bis vor kurzem, kann man vielleicht sagen, diese Obsession mit diesen Hakenkreuzen und Nazi-Zeichen eigentlich das latent schlechte Gewissen der Punk-Geschichtsschreibung waren. Es gab dafür immer eine Reihe von Erklärungsmodellen. Das erste Erklärungsmodell, was damals 77, 78 aufkam und eher von der Gegenseite, also sprich von Anhängern der alten Rockkultur bemüht wurde, war zu sagen, naja, die Punks, die diese Hakenkreuze tragen, die tragen sie, weil sie eben Nazis sind. Aber das hat irgendwie nicht so ganz hingehauen, weil dazu war dieser Zeichengebrauch einfach zu in sich gebrochen. Das hat sich nicht sehr lange gehalten. Das wurde einmal kurz von Udo Lindenberg in dem Interview so behauptet und so, und dann ist es aber relativ schnell vom Tisch gewesen. Das zweite Erklärungsmodell, was dann bemüht wurde, und zwar auch durchaus von den Protagonistinnen des Punks selbst bemüht wurde, war, es geht um Provokation. Ne? Weil das Hakenkreuz eben eine gute Möglichkeit ist, alle gegen sich aufzubringen, natürlich auch die Leute, die sozusagen irgendein positives Thema damit haben, die sozusagen selber sich als Nazis verstehen, weil die konnten ja auch nicht damit einverstanden sein, dass sich Leute eben wie diese komischen Child Molesters mit Hakenkreuzen behängen. Da hatte ich mir noch irgendwas in der Hand dazu notiert, was steht da? Ah ja, genau. Da steht, dass sozusagen dieses Erklärungsmodell der Provokation einen Vor- und einen Nachteil hat. Und der Vorteil dieses Erklärungsmodells ist, es ist unterkomplex und es ist auch der Nachteil. Also es ist ein sehr unterkomplexes Erklärungsmodell. Es kann nicht wirklich erfassen, was jetzt eigentlich hier die Provokation sein soll und wie die funktionieren soll und wie die legitimiert wäre. Deswegen gibt es schon in den frühen 80er Jahren ein drittes Erklärungsmodell, das von Leuten wie Dietrich Dietrichsen bemüht wird. Und das sozusagen das Ganze auf die, in Anführungszeichen, semiotische Ebene, also auf die Ebene einer Zeichentheorie erhebt. Semiotik ist sozusagen die Lehre von den Zeichen oder die Zeichentheorie. Und Dietrich Dietrichsen argumentiert eben, dass darin zum einen natürlich ein Programm der Zerrissenheit zum Ausdruck kommt, also auch eine Zerrissenheit der Zeichen. Ne? Hier symbolisch eine frühe Punk-Zeitschrift, Ripped and Torn. Ne? Also alles, die bisher funktionierenden Zusammenhänge sind plötzlich zerrissen, sind plötzlich zerstört worden. Und es geht quasi darum, im Punk sozusagen beliebige Zeichen, die man sich beliebig nimmt, in einer aggressiven Unverbundenheit darzustellen. Also sozusagen eine totale Dekontextualisierung von Zeichen in die Welt zu setzen, die werden aus ihren Zusammenhängen gerissen und eben neu zusammengesetzt, kollagiert, und zwar durchaus nach Verfahrensweisen, die eigentlich schon längst bekannt sind aus der Kunstgeschichte, die in der ästhetischen Moderne schon in den 20er Jahren entwickelt werden. Ich rede von Dingen wie der Collage oder so, ne? Was sozusagen in der Kunstgeschichte, im Dadaismus und so weiter im Rahmen von Kunst passiert ist, passiert eben plötzlich im Rahmen von Alltagskultur. Sprich als LP-Cover, sprich als Lederjacken-Ensemble, auf die man ja nicht nur Slime draufschreiben kann, man kann ja auch irgendwie komische Sachen draufkleben oder mit Farbe draufschmieren und so weiter und so fort. Also diese Lederjacken sind dann plötzlich auch Kunstwerke, oder jede Kinderzimmerwand ist ein Kunstwerk. Man sieht es ja hier noch so ein bisschen in diesem Jugendzentrum, spiegelt sich das ja noch ein bisschen in dieser wirren Anordnung von Plakaten wieder und Klosprüchen wieder. Klowände sind natürlich auch beliebte Collagenflächen im Punk. Und das passiert durchaus auch in einem Wissen und in einem Rückgriff auf Verfahren der ästhetischen Moderne, wie man zum Beispiel auf einem frühen Buzzcocks-Single-Cover sieht, wo eben eine Collage zu sehen ist von Linda, einer englischen Künstlerin, die auch selber in Post-Punk-Bands, nämlich Ludus zum Beispiel, gespielt hat, und die sich bewusst in dieser Collage, in ihrer Collagenästhetik an Leute wie John Hartfield anlehnt. Und John Hartfield wird zum Beispiel auch auf einer frühen Single von Susie and the Banshees zitiert. Mittageisen heißt dieses Single, und dieses Bild auf diesem Cover ist natürlich eine Collage von John Hartfield, übrigens eine antifaschistische Collage. Hurra, die Butter ist alle. Und die wird dann halt einfach sozusagen als Plattencover von Susie and the Banshees übernommen. Das Spannende dabei ist nicht, dass es sich hier um Kunst handelt, um etwas, was sozusagen auf der anderen Ebene schon längst im Museum angekommen ist und würdigende Bildbände erhalten hat, sondern das Spannende ist, dass sich sozusagen diese Verfahren aus der radikalen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts plötzlich in einem neuen und eigentlich illegitimen Medium wiederholt, nämlich im Medium der Jugendkultur. Und durch diesen Medienwechsel konfligiert es natürlich auch mit den Ausdruckstheorien über Popkultur, über Jugendkultur, die damals im Umlauf waren. Denn damals haben natürlich alle gedacht, sozusagen, dass Jugendkultur immer affirmativ und eben authentisch sein müsste. Und das sind zwei schöne jugoslawische Plattencover, die ich irgendwie passend an dieser Stelle fand. Affirmativ und authentisch. Sprich, jeder Sozialkundelehrer und jede Sozialkundelehrerin ist davon ausgegangen, dass Jugendliche sich nur affirmativ und authentisch äußern könnten in ihrer Kultur. Und mit dieser Vorstellung, auch als einer bereits eingeführten und eingeübten Vorstellung der bürgerlichen Kultur oder der bürgerlichen Kulturaufarbeitung oder Kulturreflexion, bricht Punk ganz bewusst. Punk nimmt diese Zeichen als widersprüchliche, paradoxe, gefährliche, nicht erlaubte Zeichen in Kunstwerke, in jugendkulturelle konnotierte Kunstwerke hinein, als ein Realitätsmaterial. Das haben natürlich am meisten sozusagen die vorhin schon erwähnte Band Throbbing Gristle betrieben, von denen es den schönen Satz gibt, also es gibt diese Platte Cyclone B Zombie, was damals auch sozusagen heftig kritisiert wurde, dass sie so einen Titel eben haben, Cyclone B Zombie, ohne dass der Song jetzt wirklich eine kritische Aufarbeitung von Auschwitz oder so wäre, sondern sie nehmen sozusagen dieses Thema Zyklon B einfach her und machen damit eine, naja, es ist ja keine Popplatte, es ist ja industrial, aber es ist natürlich sozusagen, gehört in das Feld Jugendkultur schon rein, es steht im Plattenladen und nicht im Museum, da kann man das kaufen. Und Genesis P. Orridge, der sozusagen Spokesman von Throbbing Gristle, hat sich dazu wie folgt geäußert: Ich weiß nicht, wieso es für eine Gruppe, die Musik macht, indiskutabel sein soll, Dinge zu erwähnen, wie sie sonst überall in den Medien gang und gäbe sind. Also er sagt quasi, als Popband kann ich auch über ganz andere Dinge singen, als über Liebe und Alltagsfrust und so. Ich kann auch sozusagen all das, was mir sowieso täglich in den Medien begegnet, zum Beispiel Zyklon B, Massenmörder, abartige Sexualpraktiken, all diese Dinge, auf die sich bürgerliche Medien immer so schön spekulativ beziehen, auch all das kann ich sozusagen als Thema eines Songs heranziehen, ohne es irgendwie vordergründig kritisch zu reflektieren. Linke haben damals ein großes Problem gehabt, das zu kapieren, weil es sozusagen mit ihren Theorien nicht erstmal kongruent gegangen ist, aber sofort kapiert, um was es dabei geht, haben natürlich die Rechten. Legendär ist ein englischer Abgeordneter, ein englischer Rechtsaußen-Tory-Abgeordneter, Nicholas Fairbairn, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, der hat diesen berühmten Satz über Strobing Gristle gesagt: These people are wreckers of civilization. Weil sie nämlich genau sozusagen diese zivilisierten Codes zerstören. Ich glaube, er ist dann später über einen Kinderpornoskandal gestolpert, aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich fände es aber lustig, wenn das so wäre. Und natürlich ist Wreckers of Civilization dann auch so ein Claim geworden, den Strobing Gristle immer wieder benutzt haben. Ne? We are the Wreckers of Civilization. Leute wie Nicholas Fairbairn haben natürlich sofort kapiert, dass es quasi den Punks darum geht, Zeichensysteme kaputt zu hauen und sozusagen die gesellschaftliche Funktionsweise von Zeichensystemen, von Codes zu durchbrechen und zu unterbrechen und Zeichen zu entwerten. Und davor haben Rechte natürlich am meisten Angst, weil Rechte sozusagen lieben ja nicht die Dinge, die mit Zeichen bezeichnet sind, sondern sie lieben die Zeichen selber. Ne? Sozusagen, es geht ihnen ja nicht um Werte, sondern um die Begriffe, die man für diese Werte hat. Ne? Und deswegen haben sie natürlich als Erste erkannt, wie gefährlich diese Punk-Ästhetik eigentlich für diese abendländischen Konstruktionsweisen von Wirklichkeit und von Hegemonie auch ist. Sprich, Punk entwertet Zeichen und zeigt sie damit als etwas sozial Konstruiertes auf. Sie haben keine natürliche Bedeutung, sondern sie sind eine soziale Übereinkunft und als soziale Übereinkunft kann man sie aufkündigen. Das hat eben in Deutschland als Theorie, vielleicht auch als einziger Dietrich Diederichsen, sehr stark immer wieder in den Vordergrund seiner Analysen gestellt. Ne? Es gibt von ihm den schönen Satz, also hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite von mir aus, wenn ich mich umdrehe, sehen wir eine Schallplatte, die er aufgenommen hat in der Gruppe Nachdenkliche Wehrpflichtige. Und das ist eben Dietrich Diederichsen, der Typ mit diesen hässlichen Plastiksandalen. Und er hat damals eben geschrieben, in der Geschichte der Popkultur, die schneller und direkter reagiert als andere Kulturen, entspricht Punk dem Gewahrwerden der semiotischen Katastrophe. Punk war dabei die letzte Mode, die einen Bezugspunkt hatte, und der war die Bezugslosigkeit selbst. Also er spricht von der semiotischen Katastrophe, das ist sozusagen, kommt aus so früher poststrukturalistischer Lektüre, die er schon wahrgenommen hat, und sagt sozusagen, alle Zeichensysteme sind kollabiert, sind zusammengebrochen, wir erleben gerade eine Anarchie der Zeichen, Zeichen bedeuten nichts mehr, Zeichen sind plötzlich als willkürlich entlarvt worden. Genau. Das ist eine andere Platte von ihm mit dem schönen programmatischen Titel Kirche der Ununterschiedlichkeit. Also es geht quasi darum, die Unterschiede, die in den Zeichen verwaltet sind, sind eigentlich nur noch Scheinunterschiede. Die gibt es eigentlich real nicht mehr. Und in Dietrich Diederichsens Lesart von damals, ich glaube, er würde das heute sicherlich nicht mehr so schreiben, aber damals hat er sich dann dazu hinreißen lassen und hat geschrieben, in, ich glaube, Sex Beat kommt es vor, also einem seiner frühen Bücher, dass diese Politik natürlich am allerbesten da zu zeigen ist, wo die Zeichen am belastetsten und am schwersten sind. Und die schwersten Zeichen, die es in der Menschheitsgeschichte, in der Kulturgeschichte gibt, sind natürlich die Zeichen, die der Nationalsozialismus erschaffen hat, weil diese Zeichen ja eine unglaublich grauenvolle Wirklichkeit produziert haben. Und trotzdem war es gerade wichtig, diese Zeichen herzunehmen, um diese Zeichentheorie zu exemplifizieren, sagt Dietrich Diederichsen, auch weil quasi dadurch eine Unterscheidung möglich ist in die verstehen, was da passiert, eben die Punks und Post-Punks, und die es nicht kapieren. Und die es nicht kapieren, gehören eben nicht dazu, die gehören eben nicht zu dieser Erneuerungsbewegung, die fallen automatisch raus. Und gut, ich kürze das an dieser Stelle ab und komme auf das Problem, was wir heute natürlich damit haben können, was ich heute auch damit habe, weil diese Lesart natürlich, wie alle anderen Lesarten, die ich jetzt vorgestellt habe, trotzdem bis in die Gegenwart immer so ein flaues Tabu-Gebruchsgefühl produziert haben. Es ist trotzdem ein Tabubruch und der ist eigentlich den Zeichen, mit denen da ein Tabu gebrochen werden soll, irgendwie trotzdem unangemessen. Das war lange Zeit so ein latentes, schlechtes Gewissen der Punk-Geschichtsschreibung, und 2006 kam aber ein Buch auf den Markt, das eine völlig neue Perspektive eröffnet hat, und zwar das Buch The Heebie-Jeebies at the CBGBs, A Secret History of Jewish Punk. Kennt ihr das vielleicht? Es wurde geschrieben von Stephen Lee Bieber, und Stephen Lee Bieber ist ein New Yorker Rockjournalist, der eben mit Punk aufgewachsen ist, der selbst jüdisch ist und der auf die Idee gekommen ist, mal zeigen zu wollen, wie sehr der New Yorker Früh- und Proto-Punk, ich würde eher sagen, dass das alles noch kein Punk damals war, aber so eine Vorform, und auf die bezieht er sich in seinem Buch, auf diesen New Yorker Früh-Punk, und er will unbedingt zeigen, dass alle Leute, die damals eine Rolle gespielt haben, im Prinzip Juden waren und Jüdinnen waren. Das ist sozusagen das, was das Buch leistet. Was dieses Buch nicht leisten kann, ist irgendeine Form von Interpretation dieser Tatsache, weil er ist halt Rockjournalist, er häuft halt zum Teil auch absurde Belege, also auch zum Teil anekdotische Belege. Es gibt dann zum Beispiel so diese Stelle, wo er sagt, ja, es gibt ja das Gerücht, dass Blondie, die keine Jüdin war, mit ihrem Gitarristen, mit dem sie liiert war, Chris Stein, der Jude war, in Hakenkreuz Bettwäsche Sex hätte. Und das ist dann sozusagen ein Beleg für seine These, aber es ist sowieso nur ein Gerücht und so. Man weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Aber solche Belege häuft er eben da. Der Ventilverlag, für den ich ja auch heute hier sitze und der ja meine Bücher verlegt, hat dann dieses Buch ins Deutsche übersetzt. 2008 oder 2009 kam das raus. Oder 2010, ich weiß es jetzt nicht genau. Und weil das Buch zwar total interessant ist in den Belegen und dem Material, was es aufbereitet, aber in der Machart dann doch scheiße ist, weil er sozusagen nicht sagt, was kann man jetzt mit diesem Wissen machen. Haben Sie einen unglaublich lustigen Typen, Peter Waldmann, der ist quasi Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Rheinland-Pfalz, aber auch selbst punksozialisiert und ein Literaturwissenschaftler, ein sehr interessantes Vorwort für die deutsche Ausgabe schreiben lassen. Und Peter Waldmann erklärt in seinem deutschen Vorwort eigentlich sozusagen, was das bedeutet, was Stephen Lee Bieber in diesem Buch so erzählt. Aber vielleicht sollte man noch kurz erzählen. Es geht halt darin, in The Heebie-Jeebies, CBGBs geht es darum, Lou Reed war Jude, Jonathan Richman war Jude, Richard Hell war Jude, heißt eigentlich Richard Myers. Die beiden Mitglieder der Gruppe Suicide waren beide jüdisch gewesen. Und von Suicide gibt es ja zum Beispiel den Song Dachau Disney Disco. Die Dictators war eine komplett jüdisch besetzte Band. Die Band Dictators kennt man vielleicht von dem Song Master Race Rock. Also man sieht quasi, es geht nicht nur darum, dass diese Punks alle jüdisch waren, sondern er sagt auch, aber nur so beiläufig, sagt Stephen Lee Bieber, dass die jüdischen Punks haben dieses Spiel mit diesen Nazi-Zeichen erfunden. Und was das bedeutet, sagt er nicht, aber ganz kurz noch, natürlich auch Joey Ramone war Jude. Ne? Tommy Ramone war Holocaust-Überlebender. Und Tommy Ramone, also nicht direkt, aber seine Eltern sind 1953, also nee, Quatsch, er ist 1953 geboren und seine Eltern sind damals vor dem zunehmenden Antisemitismus unter Stalin nach Amerika geflohen. Mit dem 1956 sind sie geflohen, genau. Und die Ramones sind ja so ein gutes Beispiel. Die Ramones hatten ja immer, und das kennen wir, glaube ich, alle, so komische Texte, wie zum Beispiel I'm a Nazi-Schatzi, you know, I fight for fatherland. Eine Ramones-Zeile. Today your love, tomorrow the world. Ne? Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Sozusagen steckt da drin. Oder Blitzkrieg Bob, kennen wir ja alle. Ne? Also, so. So, genau. So rum geht's. Und wie gesagt, Peter Waldmann hat eben gesagt, hat dann in seinem Vorwort gesagt, naja, es ist eigentlich keine beziehungslose und abstrakte Provokation, sondern es hat einen durchaus reellen Hintergrund, dass diese New Yorker Punks mit diesen Nazi-Zeichen anfangen rumzuspielen, denn das ist eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte. Sie sind ja sozusagen als Nachgeborene von Holocaust-Überlebenden, von Realen, die wirklich nach Amerika noch es geschafft haben, rauszufliehen, oder von zumindest theoretischen Holocaust-Überlebenden, weil ja auch die New Yorker Juden hätten vernichtet worden sollen, wenn die Nazis irgendwie Zugriff auf sie hätten nehmen können. Also es waren ja alles Menschen, die sozusagen ihr Leben unter dieser Vernichtungsdrohung, die die Nazis ausgesprochen haben, verbracht haben. Und diese Vernichtungsdrohung ist natürlich in diesen jüdischen Familien in New York ein Thema gewesen, über das man vielleicht auch nicht spricht, aber das eine gewisse Schwere in diese jüdischen Familienkontexte einführt, sodass jüdische Punks nicht einfach so wie alle anderen Jugendlichen auf der Welt gegen ihre Eltern rebellieren konnten, nachdem ihre Eltern ja sozusagen die Überlebenden des Holocaust waren. Und als Ausbruchsmodell aus dieser man nennt es ja die sekundäre Traumatisierung in der Holocaust-Forschung, also diese Nachgeborenen sind natürlich mit traumatisiert, aber sekundär traumatisiert. Und als Ausbruch aus dieser Konstellation deutet Peter Waldmann zum einen dieses Rumspielen mit diesen Nazi-Begriffen, aber er hat noch eine interessantere Interpretation dabei. Er sagt auch, indem jüdische Punks anfangen mit den Zeichen, die eigentlich ihre eigene Auslöschung meinen, rumzuspielen, so als würden diese Zeichen gar nicht wirklich was Schlimmes bedeuten, triumphieren sie natürlich über diese Auslöschung, die sozusagen über sie verhängt worden war, rein theoretisch. Sie eignen sich also ihre eigene Opfergeschichte wieder an, sie triumphieren über das Programm der Nazis, sie enteignen die Nazis, sie nehmen den Nazis ihre Zeichen weg und sagen, wir machen diese schweren Zeichen wieder leicht, wir spielen damit rum. Wichtig dabei ist aber, dass sozusagen in diesem frühen New York jüdischen Punk-Bezug auf diese Nazi-Zeichen die Zeichen immer nur als Zeichen auftauchen. Also es kommt nie wirklich konkret Holocaust-Geschehen vor, sondern es geht immer nur um so Zeichen wie zum Beispiel Begriffe wie Master Race, Master Race Rock oder die Hakenkreuze, die ja auch verschiedene Ramones-Mitglieder gesammelt haben. Ich mache gar nichts an dem Mikrofon, das macht das Mikrofon selber. Und so weiter und so fort. Und das beste Beispiel dafür, und das ist dann mein erstes Musikbeispiel, liefert der Ramones-Song Commando. Ja, und ich habe jetzt bewusst den Song ganz durchlaufen lassen, um zu zeigen, dass quasi dieser Text eigentlich auch nicht viel aussagt. In diesem ersten Teil geht es irgendwie um Vietnam und in diesem zweiten Teil, dem Refrain, werden irgendwie verschiedene Direktiven aneinandergereiht, die aber irgendwie gar nicht zusammenpassen. The Laws of Germany und die vierte Regel ist eben Eat Kosher Salamis. Also irgendwie völlig unklar, was der Song uns sagen will, aber interessant ist er eben, dass er sozusagen diese Zeichensysteme, diese Befehle sozusagen nebeneinander reiht und völlig unterschiedslos aufzählen kann. Man sieht also sozusagen, dass diese Laws of Germany, wobei natürlich immer mitschwingt, dass die Laws of Germany natürlich auch sowohl die Laws der BRD hätten sein können, aber auch die Laws des Dritten Reichs hätten sein können, ist völlig unklar, was eigentlich gemeint ist, aber es schwingt natürlich mit, das Dritte Reich in diesem Satz. Und was interessant dabei ist, also es wird quasi nur dieses Zeichensystem, dieses Gesetzeswerk, das an sich, wenn man die Gesetze nicht umsetzt, ist das ja unschuldig. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Schlimm ist ja nur, wenn die Gesetze auch wirklich umgesetzt werden. Und man sieht also, dass sozusagen nur das Zeichensystem selber thematisiert wird, aber nicht das, was das Zeichensystem bedeutet und umgesetzt hat. Ein bisschen geht es dabei, glaube ich, für zumindest in meiner Lesart auch darum, dass die Leute versuchen, die jüdischen Punks versuchen, so zu tun, als könnten sie vergessen, wovon dieses Laws of Germany eben gehandelt haben im Dritten Reich. Ne? Deswegen ist es eben wichtig, dass die Shoah in diesen Punk-Songs aus New York nie weder sprachlich noch bildlich konkretisiert wird, ne? Weil es vielleicht darum geht, die Zeichen, die zur Shoah gehören, die Zeichen des Nationalsozialismus wieder so zu behandeln oder wieder in ganz normale sprachliche Zeichen zu verhandeln, die man ganz normal benutzen kann, und so vom Nationalsozialismus reden zu können wie von einem beliebigen Gegenstand der Geschichte. Auch als eine Form, diese sekundäre Traumatisierung loswerden zu können und dabei aber auch sozusagen die Nazis so ein bisschen in so eine Comicwelt zu verklappen und sie in so ein handliches, fassliches Monsterböses, also in so eine Art Joker zu verwandeln. Ein Monsterböses, das Regeln hat, das Grenzen hat, das Regeln kennt, das Regeln befolgt, das man heroisch bekämpfen kann und von dem man auch klammheimlich so ein bisschen fasziniert sein kann, so wie man vom Joker eben klammheimlich ein bisschen fasziniert sein kann, um eben, nicht um es zu relativieren, sondern um eben diese Vernichtungsdrohung irgendwie abzuwenden und über diese Vernichtungsdrohung zu triumphieren und zu sagen, uns gibt es immer noch und wir spielen jetzt mit den Zeichen, die unsere Vernichtung hätten bedeuten sollen und nehmen dabei, wir identifizieren uns mit den Täterinnen des Holocaust oder der Shoah und nehmen ihnen dadurch ihren Schrecken. Wir destabilisieren die Zeichen, die eigentlich ja ganz manifest und ernst gemeint waren von den Nazis und zeigen den Nazis damit, dass sie sozusagen vorbei sind, dass das Dritte Reich vorbei ist, dass man das Dritte Reich dekonstruieren kann. Und das ist ganz interessant, weil das passiert ja auch in dem Film Inglourious Basterds so ein bisschen, ne? Der ja auch die Geschichte vollkommen neu erfindet. Und das hat wiederum Georg Seeslin, finde ich, sehr schlau beschrieben anhand dieses Films. Georg Seeslin hat davon gesprochen, dass der Film Inglourious Basterds quasi der erste antifaschistische Film sei, weil er der erste Film sei, der quasi keinen Respekt vor den Nazis hat. Während alle anderen Filme, die sozusagen vorher vom Dritten Reich auch in kritischer Perspektive gehandelt haben, immer sozusagen so eine Faszination oder beziehungsweise so eine unglaubliche Ehrfurcht vor den Nazis hatten, ne? Bricht dieser Film damit. Ne? Er bricht so weit, dass er quasi die Geschichte umschreibt und Hitler in diesem Kino, Hitler und seine ganzen Getreuen in diesem Kino eben ermorden lässt. Und das ist eben für Georg Seeslin quasi eine antifaschistische Ästhetik, weil sie eben mit dem wichtigsten und dem zweitwichtigsten Projekt der Nazis bricht, nämlich weiterzuleben als faszinierende Unholde gegenüber von schleidenden, schwachen und chancenlosen Opfern. Das wäre nach dem Endsieg die zweitliebste Fantasie der Nazis, gewesen. Und das, finde ich, kann man sozusagen analog durchaus auf diesen Gebrauch von Nazi-Zeichen im Punk übertragen. Ja. Auf diese Weise eignen sich sozusagen diese jüdischen Punks auf eine illegitime und nicht irgendwie kulturhistorisch gedeckte Weise wieder ihre eigene Geschichte an und werden vom potenziellen Opfer des Holocaust wieder zu popkulturell handelnden Subjekten, die eben keinen Respekt vor welchen Zeichen auch immer haben. Und die sozusagen den Mythos der Nazis zerstören, das ist eben bei Georg Seeslin auch das sozusagen antifaschistische Moment in Glorious Bastards, zerstört den Mythos der Nazis, der unbesiegbaren Nazis, die man zwar natürlich besiegen kann mit unglaublichem Aufwand, aber die trotzdem natürlich, die man nicht mehr als Idee besiegen kann, als Horrorgestalten besiegen kann. Genau, und dadurch, oder na, wie soll ich das ausdrücken, ich glaube, dass sozusagen in diesem Gebrauch, in dem man sozusagen Nazis oder Nazi-Zeichen zu Pop-Zeichen macht, die man beliebig verwenden darf, passiert etwas, was die Nazis damals selber schon gefürchtet haben. Da gibt es ein sehr schönes Buch darüber, die Rückseite des Hakenkreuzes. Die Rückseite des Hakenkreuzes ist so ein Buch, das quasi einfach nur Korrespondenzarchive des Dritten Reiches auswertet und Briefe abdruckt, die alle nicht wirklich bedeutsam sind, aber die irgendwie so einen Einblick in das kulturelle und gesellschaftliche Leben unter dem Hakenkreuz eben geben. Die auch natürlich oft extrem lustig sind und oft auch extrem schrecklich. Aber es gibt so in diesen ganzen Briefen, die sie da drin haben, einen Strang, den ich besonders interessant finde. Und da geht es darum, dass die Nazis durchaus ein Problem hatten mit 80 Millionen, oder waren es damals, keine Ahnung, aber mit diesen Millionen an Hitler-Fans. Denn die Deutschen waren damals ja in erster Linie Hitler-Fans und wollten Hitler eigentlich als eine Art Elvis gebrauchen für alles Mögliche. Und hatten dann immer so Ideen, wie zum Beispiel, gibt dann so Erdbeerzüchter, die dann eine Hitler-Erdbeere züchten wollen. Ne? Und die dann anfragen, ob sie das dürfen. Und dann wird ihnen immer beschieden, nee, das geht nicht. Der Führer möchte das aus grundsätzlichen Erwägungen nicht, dass sie das machen. Er bittet sie, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Die Nazis konnten ihren Fans ja nichts verbieten. Ne? Sie konnten ihnen nur Ratschläge erteilen. Und es geht halt dann so weit, also es gibt dann die absurdesten Sachen, es gibt dann die patentierten Hitler-Schuhe die Hitler-Schuhe mit patentierten Druckkopfverschluss und so. Also unglaublich viele Geschäftsleute kommen auf die Idee, mit dem Begriff Hitler irgendwas in die Welt zu setzen und die Nazis müssen es immer unterbinden. Und es geht dann so weit, dass die Leute dann auch auf Standesämtern auftauchen und mit Töchtern, die sie dann Hitlerike nennen wollen oder Hitlerine. Und dann gibt es dann wirklich eine Verordnung, welche Namen zugelassen sind und dass der Name Hitler, Hitlerike und Hitlerine eben nicht zulässig sind, beziehungsweise dass eben die Standesbeamten darauf hinwirken sollen, dass die Leute sich es anders überlegen. Na, weil verbieten konnte man es ihnen rechtlich nicht, das Kind Hitler zu nennen. Genau, also sozusagen man sieht, die Nazis hatten selber schon eine unglaubliche Angst vor der Entwertung ihrer Zeichen durch Popkultur, ne? Weil das ist das, was Popkultur macht. Popkultur entwertet Zeichen und das wollten die Nazis nicht, weil dadurch die Zeichen natürlich ihre Schwere verlieren. Gut, aber damals, um jetzt wieder zurückzukommen in mein Thema, damals war es natürlich so, dass quasi diese jüdische Herkunft dieses Spiels mit dem Hakenkreuz das war nicht bekannt. Man wusste nicht, dass die Suicide, dass es jüdische Leute waren. Man wusste nicht, dass die Dictators eine jüdische Band sind. Das heißt, der Tabubruch, der damals von New York aus seinen Ausgang genommen hat und rezipiert wurde, wurde erstmal als ein abstrakter Tabubruch rezipiert. Er wird dann von einem halbjüdischen Menschen nach England gebracht, von Malcolm McLaren. Das ist Stephen Lee Bieber auch sehr wichtig, zu sagen, dass auch Malcolm McLaren sozusagen Halbjude gewesen ist. Also er hat eine jüdische Mutter. Und Malcolm McLaren bringt den Punk nach England und gibt ihm da eine vollkommen neue Bedeutung. In New York ist es ja quasi nur so eine Rock'n'Roll-Erneuerung und so eigentlich eine inner-New Yorker oder auch innerjüdische Angelegenheit. Aber Malcolm McLaren, und deswegen ist er eigentlich sozusagen der größte Heroe der Punk-Geschichte, Malcolm McLaren macht eine Jugendbewegung daraus. Durchaus bewusst, weil er ja sozusagen Situationist war und sozusagen so situationistische Theorien natürlich kannte. Und für ihn ist dann das Hakenkreuz natürlich ein besonders wichtiges Zeichen. Er schleppt dann dieses ganze Punk-Programm, was er sich bei Richard Hell vor allem abguckt, nach England und versucht es dann sozusagen da zu vermarkten, damit alle mitkriegen, dass es das gibt, damit sich eben eine Jugendbewegung formieren kann. Und das Hakenkreuz nimmt in England natürlich sofort eine andere Bedeutung an. Es ist wiederum auch da eine Auseinandersetzung mit den Eltern, aber die Eltern sind natürlich andere Eltern in England. In England geht es natürlich darum, sich mit Eltern oder Großeltern auseinanderzusetzen, die stolz darauf sind, das Hakenkreuz und die Nazi-Deutschen besiegt zu haben und die sozusagen diesen Sieg über Hitler-Deutschland zum Bestandteil einer identitären britischen Erzählung gemacht haben, gegen die jugendlichen Punks aufbegehren als eine identitäre Erzählung der Eltern. Und das hört man sehr gut auf einer weithin unbekannten, aber unglaublich fantastischen DIY-Punk-Platte oder Post-Punk-Platte von der Gruppe Two Fingered Approach. Die haben da einen sehr schönen Song drüber gemacht, My World War Album, über einen alten Mann, der sich sozusagen an seine Kriegszeit erinnert, weil er sich ein Album gemacht hat über den Zweiten Weltkrieg und über seine Beteiligung. Ja, ich glaube, dazu ist alles gesagt. Wie gesagt, Malcolm McLaren holt eben sozusagen dieses Punk-Programm und mit ihm diese Hakenkreuze und diese anderen Geschichten, die da dranhängen, nach England. Weil er sozusagen darin die Möglichkeit erkennt, in diese langweilig gewordene Popgeschichte Mitte der 70er Jahre einen radikalen Bruch einzuführen, sie mit neuer Reibungsenergie aufzuladen. Es geht bei Malcolm McLaren, wie gesagt, darum, Punk als eine neue Jugendbewegung in Stellung zu bringen. Und für diese Jugendbewegung ist natürlich dieses Hakenkreuz ein super geiles Propaganda-Instrument. Wie man hier auch diese berühmte Szene aus The Great Rock'n'Roll Swindle, wo Sid Vicious über die Champs-Élysées läuft mit diesem Hakenkreuz-T-Shirt und sich, kennt er vielleicht die Szene, wo er sich dann diesen Kaffeescheiben reibt mit seinem Hakenkreuz-T-Shirt und die Leute alles unglaublich schockiert auf ihn gucken. Ein Propaganda-Instrument deswegen, weil nichts besser geeignet ist damals, um bürgerliche Medienaufmerksamkeit zu ködern, als diese Hakenkreuze. Und diese bürgerliche Medienaufmerksamkeit ist sozusagen das wichtigste Medium, um Punk in alle Welt zu bringen, in alle Munde zu bringen und damit dissidente Jugendliche in aller Welt zu erreichen, die sozusagen darauf warten, dass etwas Neues passiert, dass etwas passiert, was bürgerliche Medien nicht verstehen, ne? Weil bürgerliche Medien natürlich nicht verstanden haben, was das soll mit diesen Hakenkreuzen und umso obsessiver darüber geschrieben haben. Das heißt quasi, diese Hakenkreuze sind bei Malcolm McLaren durchaus auch ein Köder für bürgerliche Medien, ein Köder, wo sie natürlich darauf anspringen. Sozusagen Punk, kann man sagen, ist so eine Art Fresskorb für bürgerliche Medien. Es ist alles dabei, was bürgerliche Medien lieben. Arbeitslosigkeit, jugendliche Perspektivlosigkeit, Fetischkleidung, Hakenkreuze. Also man kann nicht über Punk berichten als bürgerliche Zeitung in den 70er Jahren. Und diese bürgerlichen Zeitungen muss man füttern. Und es geht dann so weit, es gibt so dieses eine Konzert in England, ein relativ frühes Konzert, wo The Clash und Sex Pistols sollten auftreten. Und ich glaube, Suzy and the Banshees sollten auftreten. Und Malcolm McLaren läuft da auf mit einem Korb voll Hakenkreuzbinden, die er an alle beteiligten Musiker und Musikerinnen verteilen will. Und der Manager von Clash, Bernie Rhodes, auch ein halbjüdischer oder ich glaube sogar ganz jüdischer Mensch, fängt er an und sagt, nee, das geht überhaupt nicht. Und es gibt einen Riesenstreit zwischen The Clash und zwischen Sex Pistols. Sex Pistols haben natürlich versucht, die Position ihres Managers zu stärken. The Clash haben versucht, die Position ihres Managers zu stärken. Als gute Punkbands waren die ja sozusagen Managementprodukte. Ne? Schlechte Punkbands sind sozusagen selbst erfunden. Gute Punkbands werden von Managern natürlich erfunden. Gute Popbands werden von Managern erfunden. Ganz wichtig. Ja, also und da gab es einen unglaublichen Streit wegen diesen Hakenkreuzen und am Schluss haben sie dann darauf verzichtet und haben nur die Sex Pistols, diese Hakenkreuzbinden angelehnt und die anderen eben nicht. Aber es ging dabei wirklich um so eine Art virale Verbreitung, ne? Weil quasi dieses Unverständnis, mit dem generell bürgerliche Medien damals auf Punk reagiert haben, das allerwichtigste Aufbruchssignal waren. Es gibt etwas, was der Spiegel nicht versteht und einordnen kann. Und die Jugendlichen, die in aller Welt und vor allem in Deutschland dann auch in Zahnarztwartezimmern saßen, was macht man beim Zahnarzt? Man liest Stern oder Spiegel, ne? Und die dann da quasi von Punk gelesen haben, die wussten natürlich sofort, aha, da ist was, das versteht der Spiegel nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber ich verstehe zumindest, warum es der Spiegel nicht versteht. Ich werde jetzt Punk. So funktioniert das ungefähr in einem extrem runtergebrochenen und für meine These abgerichteten Modell. Also es heißt, auf diese Weise kommt Punk relativ schnell in Deutschland an. Und signifikant ist natürlich, dass für diesen Transfer, also dieses Berichten bürgerlicher Medien in Deutschland über Punk, diese Hakenkreuze nochmal wichtiger wurden. Ich zeige euch jetzt den beliebtesten oder bekanntesten englischen Punk, according to bürgerliche Medien der späten 70er Jahre. Das ist der Typ hier, der einmal im Stern in der Nummer 43 1977 porträtiert wird. Mit der schönen Unterschrift, sie tanzen im Netzhemd über der schwarzen Unterwäsche und mit strammen Strapsen. Selbst vor der Nazi-Uniform des Grauens schrecken die Punk-Fans nicht zurück. Also ist auch schon ein unglaublicher trashiger Sprachgebrauch, so Russ Meyer-mäßig, die Nazi-Uniform des Grauens. Interessant ist aber, man sieht auf diesem Bild hier noch, dass er vor einem Plakat sitzt. Nein, ihr seht es nicht, weil da dieser blöde Balken ist, aber oberhalb von diesem Kopf, von diesem Typen, ist quasi ein Plakat der National Abortion Campaign zu sehen. Dieses Plakat ist dann später in der deutschen, in der Zeitschrift Deutsche Zeitung Christ und Welt wegretuschiert, also unsichtbar gemacht. Also das ist so quasi eine leere weiße Fläche, aber das National Abortion Campaign haben sie irgendwie rausgefotoshoppt. Aber auch da taucht natürlich im Artikel Erlöser Marx mit der Hakenkreuzkrone von Peter Schmid ein Jahr später dieser Punk wieder auf. Ne? Mit auch extrem bescheuerter Bildunterschrift, die ihr aber selber lesen könnt. So, und jetzt sind wir endlich in Deutschland. Und in Deutschland, lange, lange Vorrede, finde ich aber wichtig, um das alles einordnen zu können. In Deutschland passiert etwas ganz Eigenartiges. In Deutschland, die ersten deutschen Punks übernehmen sofort diese Hakenkreuz-Ästhetik. Ja, aber unglaublich hemmungslos. Also alle Hemmungen, die es vorher in New York, auch noch in England gegeben hatte, fallen weg und sofort taucht das eigentliche Geschehen der Shoah, sofort tritt das eigentliche Geschehen der Shoah in den Mittelpunkt dieser Ästhetik. Das passiert schon relativ früh, 1977 in der Zeitschrift The Ostrich, das ist eines der ersten deutschen Punk-Fanzines, in dieser Ausgabe Nummer 3, die, muss man dazu sagen, im Untertitel The Antifascist Jubilee Issue heißt, also das antifaschistische Jubiläumsausgabe sozusagen. Aber in dieser, in dieser Zeitschrift findet sich ein Artikel von Pretty Wakened, der sich nach einem Sex Pistols Song benannt hat. Eigentlich Ralf Dörper, der später bei den Krupps zum Beispiel war und heute Wertpapieranalyst ist. Oder auch bei Syft zeitweilig mitgespielt hat. Und er schreibt einen Artikel mit dem Titel Charlie's Girls live von einem, der überlebt hat. Charlie's Girls muss man dazu sagen. Charlie's Girls ist eine Keimzelle des deutschen Punk. Aus Charlie's Girls gehen später sowohl deutsch-amerikanische Freundschaft als auch Mittagspause hervor. Es ist eine unrecorded Punkband. Es gibt keine Aufnahmen, es gibt nur so eine Single, aber die kann man sich nicht anhören, weil es sind so Proberaummitschnitte. Die kann nicht mal ich mir anhören. Und das heißt wirklich was, wenn nicht mal ich mir die anhören kann, das ist wirklich einfach nur Suppe. Aber damals, also das ist auch sozusagen, hat irgendjemand 1995 veröffentlicht. Damals unrecorded Punkband, wie man so schön sagt. Und über einen Auftritt dieser Band schreibt eben Ralf Dörper Folgendes. Und ich möchte das nicht vorlesen, weil ich finde diesen Text so unfassbar krass eigentlich, dass ihr den selber lesen müsst. Es sind jetzt eigentlich nur so einzelne Ausschnitte aus diesem Text. Und es ist natürlich alles Fantasie, was er hier schreibt. Also es gibt vielleicht reale, es gibt real dieses Konzert und so, aber alles, was er sozusagen im Weiteren noch schreiben wird, hat er frei erfunden, würde ich behaupten. Also er hört eben im Radio, dass sozusagen Punks in der Stadt sind, in Düsseldorf, und richtet sich dann selbst sozusagen in sein Punk-Outfit her, um auch rauszugehen. Ne? Und trifft unterwegs auf eine Gruppe Hippies, die er natürlich alle macht irgendwie. Was er oder er und seine Freunde machen, die dann alle, was er sozusagen mit seiner SS-Kampferfahrung und seiner rassisch begründeten Überlegenheit begründet. Ne? Also die Hippies haben keine Chance. Es heißt dann auch, aber es geht dann auch sowas, ja, die essen halt so makrobiotische Ernährung oder wie dieser Judenfraß heißt. Und es geht die ganze Zeit in diesem Stil so weiter. Er kommt dann in den Ratinger Hof. Der Ratinger Hof ist ja sozusagen diese Punkkneipe in Düsseldorf. Und trifft da auf die Charlie's Girls, die sich schon mal vorglühen sozusagen und sich antrinken, und um dann sozusagen gemeinsam nach Köln, wo der Auftritt stattfinden wird, zu fahren. Und bei diesem Auftritt passiert dann auch irgendwie, also sie treten auf einer Versammlung der Dachau-Geschädigten auf, in einer jüdischen Synagoge, die im Laufe des Konzerts auch abbrennt und so weiter und so fort, spielen dann in einem wiederholendes Konzert an einem Kölner Stripclub und spielen da eben Klassiker wie, das ist dann tatsächlich im Text auch geschwärzt, wie dieser Klassiker auch immer heißen soll, oder My Future in the SS, No Future for Me, No Future for Jew, was ja auch der Titel meines Vortrags ist. Und es war damals tatsächlich ein Song, von dem Charlie's Girls immer in Interviews behauptet haben, unsere Songs heißen zum Beispiel My Future in the SS. Also diesen Song gibt es zumindest als strategische Behauptung. Ich weiß nicht, ob er jemals aufgenommen wurde. Gut, das ist sozusagen hier so diese Erzählung, ja, die geht immer so weiter. Es ist also unfassbar eigentlich. Es ist so unfassbar, dass sogar Marilyn Monroe, also der Sänger, glaube ich, Franz Bielmeier, nee, ist, glaube ich, der Bassist von Charlie's Girls gewesen, der diese Zeitschrift herausgibt, schreibt dann drunter, ich übernehme keine Verantwortung für Artikel, die nicht von mir sind, distanziert sich also von diesem Text. Was das Interessante an diesem Text ist und was sozusagen das Muster ist, das sich später immer wieder wiederholen wird, ist, dass quasi plötzlich diese narzisstische Gewalt selber, diese Gewaltfantasien selbst in den Mittelpunkt der Darstellung rücken. Und zwar als ein Geschehen, das man sich so sozusagen exzessiv vorstellt und ausmalt. Das ist vorher in keinem mir bekannten englischen, französischen, was weiß ich was, Punk-Song der Fall, soweit ich weiß. Das heißt, diese schweren Zeichen werden eben nicht wieder leicht gemacht, sondern sie bleiben genau als das stehen, was sie sind, schwere Zeichen, die etwas bedeuten, ne? Und auf eine ganz verdrehte, merkwürdig verquere Art und Weise beharren diese deutschen Punks, die das machen. Das machen nicht alle, es gibt nur so ein paar Beispiele. Aber diese Beispiele beharren irgendwie darauf, dass diese Zeichen etwas bedeuten, und zwar die Vernichtung von Menschen, die brutalste Form der Menschenvernichtung überhaupt. Es geht um eine Politik der Vernichtung. Und man kann also sozusagen sagen, dass die BRD-Punks diese Zeichen nicht dekonstruieren, wie es die New Yorker Punks machen, sondern sie rekonstruieren diese Zeichen. Indem sie sich mit den Motiven und den Werthaltungen der Täterin, der deutschen Täterin, quasi scheinidentifizieren, ne? Und auf diese Weise ein schwer aushaltbares Bekenntnis zu den deutschen Verbrechen abliefern. Und das ist total abgefahren, weil das gibt es vorher so in Deutschland nicht. Das ist das erste Mal, dass in Deutschland sozusagen es ein Bekenntnis zu den deutschen Verbrechen gibt, außerhalb völlig dubioser Nazi-Zettel. Ne? Und es stört eigentlich einen sehr fragilen Balanceakt, in dem die deutsche Nachkriegsschuld, nicht die deutsche Nachkriegsschuld, sondern in dem die deutsche Schuld im deutschen Nachkrieg verwaltet wird. Ne? Das Spiel damals geht ja so, dass man genau so viel einbekennt, wie man einbekennen muss, damit man sich als geläutert darstellen kann, damit man sozusagen etwas aus seiner Geschichte gelernt haben kann. Aber ansonsten wird ja quasi, was im Dritten Reich passiert ist, verdrängt in der deutschen Öffentlichkeit. Und was die Punks jetzt machen, ist, sie entreißen diese Geschichte dem Verdrängungsprozess, der eigentlich sozusagen das soziokulturelle Betriebssystem der BRD-Öffentlichkeit ist, oder das psychosoziale Betriebssystem. Aber sie tun es nicht als eine vordergründige Kritik, die sozusagen durch moralischen Abscheu garniert ist, wie es vielleicht noch irgendwie in diese offizielle Aufarbeitungspolitik gepasst hätte. Es gibt ja schon sozusagen Abwurfstellen für Bekenntnisse dazu, dass das ganz schlimm war. Ne? Aber die haben natürlich bestimmte Orte in der BRD-Öffentlichkeit. Ne? Das ist nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern es sind irgendwie Gedenkveranstaltungen. Da muss natürlich niemand hingehen, wenn er nicht hingehen will. Na, Politiker müssen es, aber die können sowas ja auch routiniert. Also sie unterbrechen quasi das, was man damals die Vergangenheitsbewältigung genannt hat, und auch natürlich das taucht wieder auf als Bandname, Bewältigte Vergangenheit, eine völlig unbekannte Münchner Band, die nur eine Kassette gemacht hat, aber da tauchen genau diese Sachen wieder auf, Bewältigte Vergangenheit. Zu dieser Vergangenheitsbewältigung gehört schon damals, heute ist es natürlich noch extremer geworden, aber schon damals war es so, dass man quasi ganz ausgeklügelte Rituale hatte, des Sprechens und des Verschweigens über diese nationalsozialistische Geschichte, scheiß Wort. Beide hatten je eigene Orte. Also es gab die Orte, wo man darüber geredet hat, eben sozusagen die Gedenkstätten, ne, die kritische Aufarbeitung. Da hat man halt einen bestimmten Modus des Redens gehabt, mit so einem Kloß im Hals, mit so einem Trauerrand hat man da geredet. Und damit konnten aber die Täterinnen ganz gut leben, weil das war ja irgendwie so offiziell an bestimmten Orten, aber eben nicht überall. Ne? Sozusagen das war, hatte nichts mit der Alltagswelt zu tun. In der Alltagswelt wurde verschwiegen. Ne? Da war es nicht vorgesehen, sich zu erinnern. Ne? Oder sich so zu erinnern, wie es war, sondern man hat sich dann irgendwie sozusagen verklärt erinnert. Aber genau das machen die Punks. Sie erinnern die Leute da, wo das überhaupt nicht vorgesehen ist in der BRD-Kultur, nämlich in Popkultur, daran, was sie eigentlich getan haben. Ne? Ihr alle kennt vielleicht noch diesen beliebten Punksport, dass es damals für Punks ja natürlich auch immer ganz wichtig war, irgendwas zu machen, wofür dann die Passanten und Passantinnen sagen, unter Adolf hätte es das nicht gegeben. Das war ja quasi, wenn man sozusagen das zu hören gekriegt hat, konnte man zufrieden nach Hause gehen. Man musste sich so aufführen, dass irgendeinem das rausgerutscht ist. Das war sozusagen ein marginales Ende oder sozusagen ein, ja, die banale Version von dieser Erinnerungskultur. Und das eigentlich Abgefahrene dabei ist, finde ich, dass zum ersten Mal in diesen Punk-Texten in Deutschland von der Shoah in einer Wir- oder Ich-Perspektive aus der Täterin-Perspektive gesprochen wird. Das gibt es damals nicht. Damals gibt es eben nur sozusagen die Behauptung, naja, Hitler stand ja mit der Maschinenpistole hinter uns und hat gesagt, wenn du jetzt nicht diesen Juden da ins Gas schickst, dann bist du selber dran. So ging die deutsche Erzählung. Oder es gab ein paar so sadistische Typen, die das dann genossen haben, aber im Prinzip mussten wir das tun, wir hatten keine andere Wahl, wir wollten ja gar nicht und so weiter. So ging die offizielle Erinnerungskultur im Wesentlichen, auch die linke Erinnerungskultur übrigens, damals. Und also die Nazis waren quasi ein paar wenige Besessene oder Wahnsinnige, ne, aber die hatten nichts mit dem Durchschnittsdeutschen zu tun. Ne? Und jetzt muss ich kurz gucken. Und das hat eigentlich ja erst sozusagen ein Buch in den, wann wurde es veröffentlicht? Ich glaube in den 1990er Jahren, Hitler's Willing Executioners, Hitler's 95, ne? Das war ja sozusagen die erste offizielle Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass die Deutschen quasi tatsächlich den Holocaust als ein, oder zumindest die erste materialreich belegte, es gibt zwar Diskussionen darüber, ob das Material alles so gut ist, das Quellenmaterial, ob die Quellen alle so stimmen, aber in der Summe würde ich sagen, ist das, was in diesem Buch steht, schon einfach erschütternd. Ob jetzt 2, 3 Fallstellen drin sind, ist mir eigentlich wurscht. Das ist ja wie bei der Wehrmachtsausstellung, ne? Ob da jetzt 2 Bilder reingerutscht sind, die eigentlich russische, sowjetische Opfer zeigen, ist doch vollkommen egal, weil die anderen 98% Bilder, die zeigen schon deutsche Opfer. In diesem Buch wird ja vor allem auch immer wieder dargestellt, mit welcher Bereitwilligkeit, mit welcher sadistischen Freude die Deutschen sozusagen als eigenes Projekt, nicht als ein befohlenes Projekt, sondern als eigenes Projekt den Holocaust ins Werk gesetzt haben und mit wie viel Spaß und Freude sie das gemacht haben und wie sie das auch in den Freizeitbereich haben hinüberlappen lassen. Es gibt ja diese Geschichte von den Polizeibataillonen in Polen, wo die ja quasi am Sonntag, wo sie eigentlich frei gehabt hätten, in den Wald gegangen sind. Die Frauen haben Picknick gemacht und die Männer haben geguckt, ob sich noch irgendwelche Leute irgendwo verstecken, die ihnen entwischt sind. Also das hätten sie ja nicht tun müssen. Das war nicht Bestandteil ihrer offiziellen Anordnung, sondern das haben die freiwillig gemacht in ihrer Freizeit. Und diese Kontamination von Spaß, Freizeit und zum Teil auch Party, es gibt ja auch dieses Schreiben, diese Direktive, wo den Erschießungskommandos gesagt wird in Polen, ihr sollt die schon erschießen, aber es geziemt sich nicht für einen deutschen Soldaten, so viel Spaß dabei zu haben und so betrunken dabei zu sein. Und also das ist einfach nicht soldatisch, was ihr da macht. Reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Erschießt die bitte effizient, aber nicht im Rahmen eines Volksfestes. Also diese Zeugnisse gibt es bei Goldhagen. Und natürlich wussten die Punks das damals noch nicht. Wir reden ja auch von Jugendlichen. Im Prinzip, die Leute waren 16, 17, vielleicht 20 Jahre alt. Aber irgendwie hatten sie wohl so eine vage Idee, dass in diesen Erzählungen über die Zeit damals ihrer Großeltern und Lehrer und Lehrerinnen und so weiter und so fort, oder auch Chefs oder auch Eltern, irgendwas nicht stimmen kann. Und das, was darin nicht stimmen kann, ist dann quasi das Thema einiger deutscher Punk-Songs, zum Beispiel von dem Song Party in der Gaskammer von Middle Class Fantasies. Kennt ihr den? Ich spiele ihn trotzdem mal an, vielleicht traut sich jemand nicht zu sagen, dass er ihn nicht kennt. Ja, ein wirrer Song eigentlich auch, ne? Also mit auch wirren Metaphern, Gascocktail am Zyklonstrand. Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu dekodieren, was genau gemeint ist, aber es geht natürlich sozusagen um ein Geschehen, das irgendwie sexuell besetzt ist, wo Alkohol eine Rolle spielt und wo natürlich Vernichtung auch als orgastisches Moment eine Rolle spielt. Und das passt wunderbar zu den Beschreibungen, die man bei Goldhagen über die Erschießungskommandos in Polen findet. Es gibt eine Reihe solcher Songs. Es gibt Dachau Disco von den Cretins, das nach demselben Muster funktioniert und so weiter und so fort. Die kann ich jetzt nicht alle spielen. Ich kann euch auch nicht diesen wunderbaren Link zeigen, weil hier kein Netzanschluss funktioniert. Da geht es um die Band Ois Easy, die 2012 in Dachau auf dem Volksfest den Song Dachau, Disco Pogo Dingelingeling spielt und immer sozusagen so Sachen sagt wie, Dachau, seid ihr gut drauf, die Hände in die Luft und ihr Publikum anheizt. Und es gibt natürlich Leute, die dann quasi nur den rechten Arm heben, irgendwie zum Publikum. Also es wäre lustig, wenn man es jetzt sehen könnte, oder beziehungsweise schrecklich, wenn man es jetzt sehen könnte, egal. Genau, also sozusagen auf diese Weise durchbrechen die Punks den Teufelskreis der bundesrepublikanischen Gedenkkultur, ne, und demontieren diese Entlastungsmythen, wahrscheinlich ohne das selber wirklich zu verstehen, was sie da tun, ne? Aber das Kunstwerk ist ja schlauer als der Künstler oder die Künstlerin in der Regel, weil dann kommen ja so Typen wie ich und interpretieren da irgendwas rein, und so soll es ja auch sein. Jedenfalls demontieren sie vor allem in dieser Ich-Erzählung, in dieser Wir-Perspektive, die sehr oft in diesen Liedern vorkommt, diesen Mythos, dass die Endlösung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hätte. Und der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung ist eine Gruppe aus Wolfsburg. Wolfsburg, legendäre Szene. Vielleicht kennen einige von euch die Honkers, aus denen dann Camping Sex und dann später Mutter werden, Max Müller. Eine sehr interessante Szene, die Wolfsburger Szene. Und da gibt es auf einem Tape-Sampler, den wahrscheinlich...
Alle kennen.
Den außer mir vielleicht noch 5 Leute kennen. Der Wolfsburg Delirium Sampler. Aber da habe ich die wunderbare Band gefunden mit dem unglaublich tollen Namen Vater Goebbels und die Nazi-Schlümpfe. Und die Gruppe Vater Goebbels und die Nazi-Schlümpfe liefert eigentlich quasi schon im Namen eine sehr, sehr präzise Beschreibung der Volksgemeinschaft. Ne? Weil man muss sich die Volksgemeinschaft ja wirklich, die deutsche Volksgemeinschaft ja wirklich wie ein Schlumpfdorf vorstellen. Ne? Das Schlumpfdorf ist ja keine Diktatur. Das Schlumpfdorf hat einen charismatischen Patriarchen, nämlich Vater Schlumpf, Papa Schlumpf sozusagen. Aber der ist auch nur der erste Schlumpf unter Schlümpfen. Er ist ein guter und weiser Führer, ne? So wie Hitler halt ein guter oder weiser Führer war in der Volksgemeinschaftskonstruktion. Und damit wird sozusagen die Volksgemeinschaft zu einer Konsensgemeinschaft ganz gewöhnlicher Schlümpfe. Und das passt irgendwie total gut auf Nazi-Deutschland, vor allem weil die Nazis eben nicht wie bei Guido Knopp vermenschlicht, sondern verschlumpft werden. Und sie haben sozusagen einen Song auf diesem Sampler mit dem schönen Titel Wir sind die Nazi-Schlümpfe. Wir können uns den anhören, aber man versteht überhaupt nichts. Also der dauert auch noch... Ich habe den Text im nächsten Bild. Moment. Aber das bringt euch nichts, weil der Song geht so. Und so weiter. Er bricht dann auch ab. Also vielleicht ist es auch meine Aufnahme, wo dann quasi nicht mehr es nicht mehr ganz auf die Kassettenseite gepasst hat. Aber auch da findet man eben genau das, sozusagen die Nazis als eine Form des Schlumpfdorfes bei Vater Goebbels und den Nazi-Schlümpfen. Schlümpfe, die niemand zwingt, das zu tun, was sie gerne und bereitwillig tun. Ne? Es ist ein Nazi-Freizeitcamp. Ne? Sozusagen Freizeit, es taucht immer wieder der Begriff Freizeit oder Derivate oder so Formen von Freizeit in dieser Auseinandersetzung interessanterweise auf. Ne? Und das bringt uns auch wieder zurück auf Pretty Vacant, weil Pretty Vacant in seinem Text ja nicht auf Befehlsnotstände verweist, sondern er begründet es ja mit unserer rassisch begründeten Überlegenheit. Ne? Genau wie die Deutschen damals sozusagen den Judenmord natürlich genau so begründet haben, ne? Und erst später sozusagen die Befehlsnotstände erfunden haben. Aber vielleicht ist sozusagen auch die Band Vater Goebbels und die Nazi-Schlümpfe das beste Beispiel für diese Ästhetik, weil es das Infantilste ist. Und in dieser Infantilität natürlich sozusagen ein Hinweis auf das kindliche Gefühl stecken könnte, das kindliche Gefühl, dass irgendwas in dem, was einem die Großeltern und die Eltern so erzählen über die Zeit damals, nicht stimmen kann, dass da irgendwas nicht zusammengeht. Das ist nicht durchdacht oder es ist sozusagen nicht analysiert, aber es ist irgendwie da und es wird irgendwie verarbeitet und dabei wird irgendwie wie aus Versehen, ich glaube nicht, dass das sozusagen die Absicht ist, aber wie aus Versehen wird die Wahrheit über die Shoah gesagt und damit der Generationsvertrag des Schweigens in Deutschland aufgekündigt. Man muss dazu sagen, dass diese ganze Ästhetik natürlich immer eine strategische Komponente hat. Also die Bands, die sowas machen, geben das auch in der Regel recht schnell wieder auf. Manche bleiben auch dabei, wie in England Screwdriver oder so, ne? Oder in Deutschland die bösen Onkels, die dann mit Zeit zumindest auf dieser Welle mitgesurft sind. Und wichtig dafür ist zum Beispiel, oder das heißt wichtig, aber ein schönes Beispiel dafür ist eben die Gruppe Mittagspause, die aus Charlie's Girls und aus dieser Düsseldorfer Szene hervorgeht und die auf ihrer ersten wirklichen Platte, dieser Doppelsingle von 1979, die gemeinhin als die Begründung, als das Gründungsdokument einer interessanten deutschen Punk-Szene gilt, und das zu Recht, dann schon quasi wiederum antifaschistische Songs haben. Einen antifaschistischen Song, den ich euch vorspielen möchte, weil er viel besser funktioniert als diese doofen Nazis-Raus-Songs, die die deutschen Politpunks dann später haben. Dieser antifaschistische Song ist nämlich auf einen Nachbarn bezogen, der sozusagen auch ein Überlebender ist, aber ein Überlebender der anderen Seite. Aber er hat nicht ganz überlebt. Nur Teile von ihm haben überlebt. In der Tat. Also es geht natürlich darum, dass dieser Nachbar, den man sowieso nicht mag, weil er nervt, eben als Zeichen seiner Kriegsteilnahme eben die Beine in Stalingrad gelassen hat und dass ihm das sozusagen so ein bisschen hämisch unter die Nase gerieben wird in diesem Song. In vielleicht einem ähnlichen Sinne wie diese Hakenkreuzritzerei in Inglourious Basterds, wo es darum geht, sozusagen, wir ritzen dir jetzt am Schluss noch dieses Hakenkreuz in die Stirn, damit du nie unerkannt in die Nachgeschichte entschwinden kannst, damit du immer sozusagen das Zeichen deiner Beteiligung mit rumtragen musst. Gut, also wichtig ist aber sozusagen, dass diese Aussagen, die wir jetzt vorher so hatten, textlich und musikalisch irgendwie nie erläutert werden, dass sie, wenn sie erläutert worden wären, wären sie so eingerückt in diese kritische Aufarbeitung von Geschichte, was damals so ein offizielles BRD-Projekt war, auch der Linken. Damit wollte man nichts zu tun haben. Es ging eher darum, die mussten kommentarlos auftreten, um verstören zu können. Sie mussten beklemmend und ohne jegliche Form der Katharsis, bitte, meldest du dich?
Ja. Ja? Soll ich aber reinrufen?
Du kannst auch einfach reinrufen. Jetzt hast du aber den Moment verpasst.
Ich will mal pöbeln.
Ja?
Also bin ich jetzt.
Ja, Radio Z pöbelt.
Ja, genau. Aber was ich da interessant finde, weiß nicht, vielleicht haben sie das ja ironisch gemeint, also das Bild vorher, wo sie dann davon sprechen, dass er nutzlos ist. Also
ja.
Also quasi diese Nutzlosigkeit ja eigentlich genau das ist, was dieser alte Mann so an den anderen angeprangert hat oder was ihm aufgestoßen hat.
Genau, und er ist sozusagen selber aus der Geschichte gefallen, sein Projekt wurde nicht glücklich zu Ende gebracht und jetzt sitzt er da und es ist ein Bild für, dass man sozusagen genießen kann in so einem zynisch-hämischen Song, in dem natürlich auch Mitgefühl
mitspielt. Wobei dann natürlich die Frage ist, haben die das bewusst gesagt, also haben die bewusst das Wort nutzlos gewählt, so aus einer ironischen Perspektive oder
so? Es hat sich hineingeboten. Es ist ihm hineingesprungen, der Text, würde ich behaupten. Genau, vielen Dank. Ja, das stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das Wort nutzlos hat hier auch nochmal eine besondere Bedeutung. Gut, also es geht einfach sozusagen darum, um wieder zurückzufinden, diese Zeichen müssen als belastendes Material dastehen und das können sie am besten, wenn sie beklemmend und ohne jegliche Katharsis auftreten. Und das ist damals schon auch ein weit verbreitetes Technik gewesen. Zum Beispiel hier haben wir eine Band aus Essen, gesundes Volksempfinden. Ne? Und ja, die heißt so, die Band, und man weiß jetzt nicht, was man davon halten soll. Vielleicht könnte man in dieses Gesichtsausdruck von Piet Klocke, den kennt er vielleicht als Kabarettisten, mittlerweile macht er so halbwegs erträgliches Kabarett, aber damals hat er ganz gute Bands gehabt. Und vielleicht könnte man diesen Gesichtsausdruck als eine Form des gesunden Volksempfindens, was dann eben Ekel oder Distanz oder Angst wäre, also das ist ja das gesunde Empfinden des Volkes, wären ja diese drei Empfindungsweisen deuten, aber man weiß letztendlich nicht, was damit gemeint ist. Das bleibt bewusst so stehen. Oder eine meiner Lieblingsbands, die ich einfach immer erwähnen muss, aus Wien, Rassemenschen helfen armen Menschen. Rassemenschen helfen armen Menschen, kurz vielleicht zum Namenserläuterung. Es gab damals in Wien eine Ausstellung, bei der quasi Geld für arme Straßenkatzen generiert werden sollte. Eine Katzenausstellung, und deswegen stand überall in Wien 1979 der Satz plakatiert: Rassekatzen helfen armen Katzen. Und darauf bezieht sich eben diese Band und macht aber daraus einen schönen Satz über Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik natürlich auch. Oder dann haben wir hier aus Düsseldorf wiederum die Gruppe Reifenstahl mit der LP Die Wunderwaffe. Ne? Also es ist auch alles immer so ein bisschen bescheuert gebrochen. Oder hier die Gruppe Deutsche Schäferhunde. Und sowas gibt es eben massenhaft. Oder, ach ja genau, noch ein Beispiel aus dieser umtriebigen und leider größtenteils unrecordeten Wolfsburger Szene. Mein Lieblingsdeutscher Post-Punk-Bandname. Es gibt aber keine Aufnahmen von ihnen. Aber es gibt diesen Bandnamen überliefert: Turkmenisches Musulmanenbataillon der SS bei Gebetsübung. Frühe Form von Antideutschentum, ich weiß es nicht. Also, aber irgendwie haben sie schon irgendwas gespürt. Oder es gibt
zum Beispiel. Das gab es ja wirklich.
Also, es gab, ja, aber. Aber gab es da Gebetsübungen?
Ich weiß nicht, Gebete gab es wahrscheinlich schon.
Es mussten geübt werden. Dann gibt es zum Beispiel hier dieses, die Gruppe Die Partei La Freiheit des Geistes mit einem Arno Bräker-Cover. Wir wissen, glaube ich, alle, wer Arno Bräker war. Oder, was weiß ich, Im Namen des Volkes und so weiter. Und weil ich heute in Nürnberg bin, muss man natürlich auch noch die Geschichte von, wie manchmal das hier gesehen, schutzlos und unsicher im Zeichen der Burg, der Nürnberg-Tape-Sampler. Ein Kassettensampler mit Nürnberger Bands. Und das Interessante an diesem Kassettensampler ist, dass es damals eine lustige Kontroverse darum gab. Und zwar wurde der in der Spex, in der damaligen Spex, die noch mehr so ein Fanzine war, rezensiert. Auf der Kassettenrezensionsrubrikseite, wo die Leute immer keinen Bock hatten, diese ganzen komischen deutschen Kassetten zu rezensieren, die alle so halb scheiße waren. Und der Rezensent hat also launig zwei Sätze geschrieben: ja, auf diesem Kassettensammler, die Bands sind eigentlich alle schlecht, mit zwei Ausnahmen, nämlich Gashahn auf und Flakhelfer. Und es gibt eine Leserbriefdiskussion darüber, ob man diesen Satz so schreiben könnte: die einzig guten Bands sind Gashahn auf und Flakhelfer. Also das nur so als am Rande. Es wurde natürlich auch schon kontrovers diskutiert, aber es wird natürlich auch vor allem von außen kontrovers diskutiert. Berühmtester Fall natürlich Duff und der Mussolini, und ihr kennt vielleicht alle dieses berühmte Zitat von Fritz Rau, diesem alten, vor kurzem glaube ich gestorbenen Konzertveranstalter Papst, der mit Jimi Hendrix per Du war, ist er sowieso, weil er auf Englisch, aber eben der gut befreundet mit Jimi Hendrix war, er war per You sozusagen. Und der aber auch immer so, obwohl er irgendwie aussah wie Klaus Lage, irgendwie trotzdem immer so ein bisschen so ein Antifaschist auch war, Fritz Rau, und der irgendwie Duff überhaupt nicht gepackt hat und dann irgendwie über Duff gesagt hat: sie sehen aus wie Hitlerjungen, sie sind Hitlerjungen, nur wissen sie nicht, wer Hitler war und so weiter. Also es gab diese Kontroversen, da muss man jetzt auch, na, vielleicht kann man es am Mussolini noch ein bisschen aufdröseln. Ihr kennt alle den Mussolini, ne? Den Song von Duff. Und das Interessante an diesem Song ist ja, wenn man den Text nehmen würde und als Gedicht in einem Surkamp-Gedichtband abdrucken würde, würde natürlich jeder sagen, ja, das ist halt so eine Ideologiekritik, liberale Ideologiekritik, so links ist gleich rechts. Ne? Oder sozusagen Ideologien sind sozusagen Moden auch und so. Ne? Das ist völlig verständlich, wenn man das als Gedicht abdruckt. Aber in diesem verstörenden musikalischen Ambiente als komischer, queerer Disco-Song mit diesem komischen, geilen Stöhnen und so von Gabi Delgado ist es eben sozusagen unverständlich und kann von Leuten wie Fritz Rau nicht eingeordnet werden. Deswegen müssen die sozusagen sich dann darüber hermachen, aufgrund dieser unverständlichen Form. Und auch DAF, das wäre sozusagen mein letztes Hörbeispiel dazu, auch DAF haben natürlich nicht nur den Mussolini gemacht, sondern sie haben auch vor allem den Song, eben um zu zeigen, dass es das im Post-Punk auch gibt, genau dieselbe Form der Thematisierung, nur noch ein bisschen schräger und seltsamer. Die lustigen Stiefel marschieren über Polen. Ja, also das ist der ganze Text. Am Schluss kommt, glaube ich, noch die Zeile, die deutschen Kinder marschieren über Polen in lustigen Stiefeln als Abwandlung dieses Satzes, aber mehr Text ist da nicht. Aber es ist wieder eben die Verbindung von lustig und Horror eigentlich, sozusagen dem Horror der Nazis. Ja, ich kürze den Rest jetzt ein bisschen so ab, weil es dauert mir jetzt zu lange hier, aber eine interessante Geschichte, die man trotzdem noch erzählen muss, ist natürlich die Geschichte der Band Freiwillige Selbstkontrolle, die auch natürlich immer mit solchen Sachen gespielt hat. Freiwillige Selbstkontrolle sind ja quasi die Band, die am reflektiertesten mit solchen Sachen gearbeitet hat, aber die natürlich auch am immer sofort solche Nazi-Bezüge hatten, aber so sehr gebrochene, zum Beispiel ihre erste LP Stürmer. Aber es ist vollkommen unklar, auf was bezieht sich das jetzt. Geht es um Sport, geht es um die bekannte Zeitung, geht es um Gipfelsturm, es ist vollkommen unklar. Ne? Stürmer und FSK, Thomas Meinecke von FSK hat mir mal eine sehr interessante Geschichte erzählt. Er hat mir nämlich erzählt, dass es damals in München, wo die Band ja herkommt, einen FSK-Hassclub gab. Und dieser FSK-Hassclub, das waren so Typen, hat er gesagt, die sahen alle aus wie Michael Kühnen. Und die fanden eigentlich die Band schon gut, weil sie diese ganzen Hippie-Hass-Texte hatten und diese ganzen Anti-Hippie-Texte hatten. Aber die dann umso enttäuschter waren, dass sie sozusagen diese Anti-Hippie-Texte nicht konsequenter umgesetzt haben. Und die standen dann immer vor den Konzerten mit Flugblättern und haben in diesen Flugblättern dazu aufgefordert, die Band müsse verprügelt werden, weil sie eben doch nicht so recht sind, wie man anfangs dachte oder hätte denken können, sondern weil sie natürlich gut dialektisch Linke eigentlich waren, die nur sozusagen ältere Linke ärgern wollten mit dieser ganzen Ästhetik. Und natürlich bei FSK ist immer sehr wichtig gewesen, dass das alles nur, also sie sind vielleicht das beste Beispiel dafür und auch das bewussteste Beispiel für den Umgang mit egal, was sie benutzen, als Strategie. Es ist immer nur eine Strategie, ne? Sozusagen, es hat immer nur einen kurzen Bestand. Und da gibt es diese wunderschöne Aussage aus einem Interview mit ihnen. Wir sind alle anti-amerikanisch und ich persönlich gehe lieber in ein deutsches Kaufhaus als in ein amerikanisches. Und wie gesagt, die Haltung kann jeden Moment auch wieder umschlagen. Das ist sozusagen diese Dialektik, die bei den frühen FSK immer extrem wichtig war. Ja, wir machen krasse Aussagen, aber wir nehmen sie auch sofort wieder zurück und drehen sie um. Und man kann damit keine Identität bauen mit dem, was wir sagen. Also es geht um die bewusste Entdeckung der Strategie und darum, die Leute durch den permanenten Positionswechsel zu verwirren. Gleichzeitig gibt es natürlich auch den Kipppunkt im deutschen Punk. Ne? Es gibt dann sozusagen auch bei Rockorama, kennt ihr ja vielleicht alle das Rockorama-Label von Herbert Egold, das dann natürlich immer serienweise solche Platten rausgebracht hat, die Deutschen kommen. Ne? Also natürlich eine fantastische Platte, weil Kotzbrocken drauf sind, aber und alles, wo Kotzbrocken drauf ist, finde ich super, aber als Kotzbrocken, wer es nicht kennt, die vielleicht dümmste deutsche Punkband aller Zeiten, aber irgendwie auch konsequent in ihrer Dummheit, auch die einzige Band, mit Tippfehlern im LP-Titel. Also jeden das Seine. Aber das steht quasi nur auf dem Spine, jeden das Seine, also auf dem platten Rücken. Wie man da einen Tippfehler hinkriegt, muss man mir auch mal irgendwie zeigen. Aber jeweils diese Rockorama-Ästhetik ist halt, ging halt immer so. Ne? OHL, auch eine interessante Band, stürmt die deutsche demokratische Botschaft und so. Aber auch wirre. OHL waren schon waren sympathisch, weil wirre. Ne?
Das ist, so kein, ist das bei RTL 2, oder?
Der ist, es gibt Gerüchte, dass er entweder Kabelträger oder Sendungschef bei der RTL 2 sei. Aber man weiß es nicht so genau. Da gibt es natürlich Chaos Z, ne? Und so weiter und so fort. Also es gibt immer so diese Nazi- oder Kriegsästhetik da und so weiter und so fort. Und vielleicht aber noch, was auch noch wichtig an dieser Stelle ist, Entschuldigung, ich verlabere mich die ganze Zeit in solche komischen Nebenkriegsschauplätze, die ich aber alle total interessant finde. Was eine schöne Nebengeschichte ist, ist quasi, dass die deutsche Plattenindustrie, die sich ja relativ früh auf deutsche Punkbands gestürzt hat, ne, sofort eigentlich die Idee hatte, oh ja, jetzt machen wir Nazi-Rock. Ne? Es gibt so die Geschichten von der Hamburger Band Big Balls und The Great White Idiot, die immer in Interviews erzählt haben, es war so eine, die haben Englisch gesungen und so, ne? Die hatten so Songs wie Anarchy in Germany, das war quasi Anarchy in the UK, nur mit Germany an der entsprechenden Stelle, also eine total billige Kopieband. Und die hatten aber sofort einen Plattenvertrag bei der Teldec bekommen und die Teldec wollte aber immer, dass sie sich in Stalingrad umbenennen und in NS-Uniformen auftreten und Deutsch singen. Und die Band hat gesagt, nee, machen wir nicht und wollen wir nicht. Und sie hatten ihr Sänger hieß, wie ist er, Baron Adolf Kaiser. Und sein Outfit war immer gewesen, er hatte einen Hitlerbart und eine Blindenbinde. Und bei der ersten LP ist innen so ein Bild von der Band drin, auf dem Insert sozusagen. Und auf diesem Bild ist diese Blindenbinde wegretuschiert und nur noch der Hitlerbart. Und das hat eben sozusagen die Plattenfirma gemacht, weil die wollten diesen Hitlerbart natürlich zeigen, aber nicht diese Blindenbinde, weil die ja sozusagen irgendeine Verbindung mit diesem Hitlerbart in dieser wirren Punk-Ästhetik eingegangen wäre. Also es gibt sozusagen diese Geschichten, dass der heutige Rechtsrock schon damals hätte erfunden werden sollen. Es gab dann so ein Projekt, Breslau. Kennt ihr Breslau? Breslau ist sozusagen, da wurden so alte deutsche Blues- und Hardrock-Musiker gecastet. Also die Sängerin ist Jutta Weinhold, die bei irgendwie 5000 uninteressanten Krautrock-Blues-Bands gespielt hat. Und das war aber eher so New Wave of British Heavy Metal, so ein Versuch. Und da ging es eben darum, man sieht schon Volksmusik. Und die hatten dann schon so, das gab dann auch Bravo-Berichte über die, obwohl die Platte niemand gekauft hat. Also die ist nicht sehr häufig. Ich bin ja Plattenhändler, ich weiß das ja, die sieht man nicht so häufig. Also ist nicht sehr gut verbreitet, aber es gab natürlich einseitige Berichte in der Bravo darüber. Das heißt, es wurde dann natürlich gekauft und so. Es wurde versucht, es den deutschen Jugendlichen näher zu bringen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Und wie sich die deutsche Plattenindustrie das damals vorgestellt hat, wollt ihr sicherlich noch kurz hören. Wir hören Volksmusik. Dieses Gitarrengewichse brauchen wir jetzt nicht, aber man hört schon schlechter als Saxon und schlechter auch als Rammstein, aber fast so schlecht wie der heutige Deutschrock. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt. Es gibt ja jetzt so diesen neuen Deutschrock, Deutsche Front, Kerbholz, ganz furchtbare Bands und man weiß immer nicht, wie rechts die sind. Die kenne ich nicht.
Betontod?
Ach, Betontod, ach so. Das ist auch Deutschrock?
Jetzt mittlerweile, ja. Es gibt auch diesen Gabalier oder wie der heißt.
Ja, das ist aber das ist eine ganz andere Ecke. Das ist ja, nein, das ist Volksmusik, die so tut, als wäre sie Rock'n'Roll. Aber im Prinzip gibt es das halt alles schon, ne? Und man weiß nicht, was man davon zu halten hat. Und das Ganze deutet natürlich auf Rammstein hin, die ja quasi sozusagen auch dann mit dem Bild oder dem Klischee des Deutschen gespielt haben, was immer für Erfolg im Ausland. bitte, das kann man das wieder als Sample auf Radio Z laufen? wie Kraftwerk, Malaria oder Neubauten, die haben ja immer sozusagen im Ausland so das Deutsche verkauft. Und also klar, Blixer Bargeld sieht natürlich immer aus wie aus einem expressionistischen Stummfilm rausgefallen und so, zumindest damals sah er so aus, heute sieht er ja aus, als wäre er aus einer Biolex-Sendung rausgefallen, aber ja, und es gibt natürlich dann auch diese ganze Deutschtümelei im Umfeld der NDW, das ist, müssen wir uns das nicht genauer angucken, Aber also es gibt immer diese Kehrseite eben. Ne? Es gibt dann schon auch wirklich identitäre Bekenntnisse zum Deutschsein im Umfeld von dieser Neuen Deutschen Welle, zum Beispiel diesen berühmten hier abgeschnittenen Spex-Leserbrief. Was soll ich mit einer deutschen Musikzeitschrift, in der zu 90% über amerikanische und englische Inselaffen berichtet wird? Ich scheiße auf eure Verherrlichung. Ich will eine deutsche Musikzeitschrift. Deutsche Musik ist die bessere. Raus mit Mode, nieder mit Rap. Mehr Kassetten, scheißt auf die Plattenindustrie. Also schon auch DIY-Ästhetik hinten drin. Ne? Adolf aus Berlin oder ein Crass-Fan schreibt Folgendes. Anstatt über diese Gruppe Black Uhuru, die nur zum Vergasen in einem KZ gut ist, solltet ihr mehr über die Foreskins, Crass und so weiter schreiben. Mit den besten Grüßen. Eure Loki Schmidt. Ein Leserbrief an die Sounds damals. Also das gibt schon auch alles, aber egal. Wichtiger finde ich, dass sozusagen ein wichtiger Aspekt, über den man in meinem demnächst erscheinenden Buch, nee, da steht nichts drüber drin, scheiße, aber ich wollte kurz einen Werbeblock einbauen und auf mein Buch Deutschpop halt's Maul hinweisen, was eigentlich demnächst aus der Druckerei kommen müsste und auch nur 99 kostet übrigens und gegen Tomte und sowas gerichtet ist. Egal. Was wollte ich sagen, genau. Also im Prinzip war dieses Spiel mit diesen Nazi-Zeichen im deutschen Punk und Post-Punk natürlich auch immer ein gutes Moment, um zu verhindern, dass die deutsche Pop-Normalität, wie wir sie heute eben mit Tomte und Ketka und diesen beiden Bands, die ich so wahnsinnig hasse, haben. Ich weiß nicht, ob das Verb jetzt hier passt, aber ist egal. Vor uns finden, dass sich eben diese Pop-Normalität nicht einstellen konnte. Scheiß Schachtelsatz, ich kann nicht mehr, ich muss gleich zum Ende kommen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Buch Neudeutsche Welle von Thomas Döpfner und Matthias Döpfner, dem heutigen oder späteren Springer AG-Vorsitzenden, und Thomas Garms, damals noch kleine kritische Journalisten, die ein Buch über die Neudeutsche Welle geschrieben haben. Und so weiter und so fort. In diesem Buch geht es dann immer darum, eigentlich hätte die Neue Deutsche Welle oder eigentlich war die Neue Deutsche Welle der Beginn eines deutschen Pop-Selbstbewusstseins, einer selbstbewussten deutschsprachigen Popmusik. Aber es gibt ein Problem, auf dem sie unglaublich rumreiten, und das mein Lieblingsproblem natürlich auch ist, die Neue Deutsche Welle wäre als Sammelbegriff für ein erstarkendes Selbstbewusstsein der Unterhaltung made in Germany uneingeschränkt akzeptiert worden, wenn sie nicht wegen der teilweise geschmacklosen Verwendung von Nazi-Vokabular und faschistoiden Äußerlichkeiten ins Kreuzfeuer der Kritik geraten wäre. Sprich, der Teufel wurde nochmal mit den Beelzebuben in Schach gehalten. Es gab noch keine deutsche Pop-Normalität, Tomte wurden noch nicht gegründet. Es wurde darauf hingewiesen, dass in Deutschland nicht einfach zur popkulturellen Tagesordnung übergegangen werden kann, dass Deutschland, beziehungsweise Deutschland gibt es damals ja nicht, davon handelt mein Buch, sondern es gibt ja nur die BRD. Aber die BRD ist eben kein normales Land mit einer normalen Geschichte. Genau. So, den Rest überspringe ich jetzt. Vor allem dieses kryptische Bild, das umso kryptischer ist, wenn ich nichts dazu sage. Aber ich habe, Menschen im Publikum versprochen, dass es eine dialektische Schlusswende gibt. Und die gibt es jetzt. Eine dialektische Schlusskehre. Denn, und darauf bin ich quasi nicht selber gekommen, sondern ich wurde von einem jüdischen Literaturwissenschaftler darauf hingewiesen, dass diese Texte doch für ihn gruselig wären, egal was ich dazu sage. Weil, wie ich dann ergänzen möchte, nachdem ich darüber nachgedacht habe, bin ich draufgekommen, stimmt. Denn diese Form der Scheinaffirmation mit dem, des Nationalsozialismus ist nicht so verschieden von der offiziellen deutschen Auschwitz-Verarbeitung zum Standortfaktor und so weiter und so fort, zur Legitimationsgrundlage für neue Sendungsbewusstseinsstörungen sozusagen. Und dieser Auschwitz-Verarbeitung, die wir vor allem seit Rot-Grün ja ganz exzessiv erlebt haben, ist sie vielleicht näher, als sie selber glaubt. Warum ist sie das? Weil sie genau wie diese die Shoah eigentlich für deutsche Anliegen und Zwecke verarbeitet. Es geht darum, mit den eigenen Eltern zu brechen im Namen der Shoah, indem man die Eltern auf ihre Verbrechen hinweist und um selbst sozusagen der deutschen Kollektiverzählung entfliehen zu können und für sich selber mit seinem eigenen Deutschsein brechen zu können, mit der deutschen Vergangenheit brechen zu können, sagen zu können, ich will kein Deutscher sein, ich will mit euch nichts zu tun haben, ihr seid alles Nazis gewesen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich eine deutsche Perspektive. Und diese deutsche Perspektive vergisst, wie deutsche Perspektiven ja eigentlich immer, dass es zumindest im Moment noch, damals, als das passiert ist, noch viel stärker und noch ein paar Jahre lang auch Menschen gibt, die sozusagen natürlich Auschwitz überlebt haben und denen sozusagen das zu Ohren kommen kann, was diese deutschen Punks da singen. Und die werden eben nicht einbedacht, wenn es nur darum geht, sozusagen mit der deutschen Scholle zu brechen und der Volksgemeinschaft zu brechen. Das ist ein deutsches Anliegen. Ne? Und und das unterscheidet es auch von dem, was jüdische Punks in New York machen. Ne? Jüdische Punks sprechen über den Nationalsozialismus, um ihn seiner Nachwirkungsgeschichte zu berauben, um sozusagen mit dieser Geschichte zu brechen. Deutsche Thematisierung bestätigen eigentlich die Schwere dieses Verbrechens, ja, und machen daraus einen Grund, mit dem Deutschen zu brechen, mit ihrem eigenen Deutschsein zu brechen. Der Scholle und der Volksgemeinschaft zu entfliehen, das sind ehrenwerte Anliegen, die unterstütze ich jederzeit. Ich fordere euch auch alle dazu auf, das zu tun, aber ich weiß nicht, ob sozusagen die Shoah das geeignete Medium ist, um das zu begründen. Es gibt leichtere Gründe. Ne? Man kann auch sagen, das ist alles Fantasie oder das sind alles Konstruktionen oder es ist eklig und so. Aber indem man sozusagen sich darauf bezieht, um mit dem Deutschen brechen zu können, setzt man die Vernichtung der jüdischen Menschen symbolisch fort. Das ist sozusagen meine These, weil man sich dann keine Gedanken darüber macht, wie klingt das denn für die? Ne? Und dass das sozusagen nicht an den Haaren herbeigezogen ist, belegt das Beispiel der Gruppe Attraktiv und Preiswert. Die Gruppe Attraktiv und Preiswert, eine fantastische Teenage-Punk-Band aus München. Fantastisch deswegen, weil sie nicht DIY veröffentlicht haben, sondern sich von Ralf Siegel haben casten lassen für sein Jupiter Records Label. Ralf Siegel hat ihnen dann eine amtliche Teen-Ploitation-Platte spendiert mit einem super Aufklapp-Cover, wo dann so Posterboy-Porträts von diesen Punks drin sind. Also viel subversiver, als wenn sie im Underground geblieben wären, diese Platte. Und auf dieser Platte gibt es den Song wie heißt der jetzt gleich wieder? KZ einfach nur, oder? Nee, Dachau. Genau, aber der Song geht so, in Dachau ist nichts mehr los, in Bergen-Belsen ist nichts mehr los, in Auschwitz ist nichts mehr los, im KZ war es doch so nett, nett, nett. Und wir wissen jetzt ungefähr, wie das gemeint war, es passt genau sozusagen in das, was ich vorhin entworfen habe, aber es gab damals Probleme mit dieser Platte. Es hat nämlich ein Überlebender oder ich glaube sogar eine Überlebende sich bei einem beschwert und hat einen Journalisten darauf aufmerksam gemacht und der ist dann zu Ralf Siegel gegangen und hat gesagt, das geht nicht, was du da machst, das kannst du nicht bringen, hör mal und so. Und dann hat Ralf Siegel für die zweite Auflage dieser LP eben den Song runtergenommen. Und es gibt diesen Song nur auf der ersten Auflage dieser LP. Passt, genau. Das heißt, ich finde nicht verwerflich an diesen Aufarbeitungen, dass sie geschmacklos sind oder dass sie... Jetzt habe ich keinen Faden verloren, ist wurscht. Also ich finde nicht verwerflich, dass sie geschmacklos sind, sondern dass sie eben sozusagen die Shoah für deutsche Zwecke einspannen, ne, und damit einen Vorschein auf sehr finstere Zeiten in Deutschland geben. Deswegen möchte ich das letzte Wort heute Abend in die USA, den USA erteilen, und zwar einer, kennt ihr sie? Schon mal gesehen? Frank, die fantastische Frank. Ich bin ein riesen Fan von Frank. Frank ist, was ist Frank? Frank ist quasi eine kalifornische jüdische Lesbe, die Musik macht, die genau weiß auch, wovon sie gleich reden wird, wenn sie gleich davon redet, denn sie hat selber eine Punk-Vergangenheit, sie hat in fantastischen Bands wie zum Beispiel Nervous Gender, kennt ihr vielleicht, Synth-Punk-Band Nervous Gender, oder Bands wie Catholic Discipline und Castration Squad gespielt, also auch in so feministischen Bands, hat so fantastische Platten aufgenommen wie Music from Hell und hat dann später aber so eine Singer-Songwriterin-Karriere eingeschlagen, hat sich als Folksängerin neu erfunden, aber als Folksängerin mit einem großen Stilbewusstsein, also eines der schönsten Plattencover in meiner Sammlung, dieses Rot und diese weiße Milch und diese Frisur, einfach super. Und wie gesagt, sie ist bekennende Jewish Lesbian und sie hat auch mal so wunderbar, muss man mal kurz dazu sagen, weil ich finde das wirklich super, sie hat ein Unterthema bei ihr sind Liebeslieder an weibliche Sportikonen. Martina Navratilova, viele kenne ich auch nicht, weil man die nur in den USA kennt, aber sie singt eben immer Liebeslieder für weibliche Leistungssportlerinnen. Ne? Und genau. Aber sie hat auf dieser Platte I Enjoy Being a Girl einen Song gemacht mit dem Titel Take Off Your Swastikas, wo sie sich sozusagen damit auseinandersetzt, dass es ja damals auch in der kalifornischen Punk-Szene natürlich weit verbreitet war. Nazi-Punks, fuck off, von Dead Kennedys entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern ist auch eine Reaktion darauf, dass quasi es zum wirklich ein sehr, sehr verbreitetes modisches Accessoire war, ein Hakenkreuz zu tragen und auch quasi sozusagen sehr, sehr weit sich inhaltlich vorzuwagen und ziemlich Nazi-Scheiß zum Teil auch zu reden. Ne? Unter den Leuten und so. Und sie hat diesen Song gemacht, der ist auf einer ihrer späten Platten drauf. Von dieser Platte hören wir ihn auch. Es gibt allerdings eine YouTube-Aufnahme, die ist aber von der Qualität her zu schlecht, um sie jetzt hier zu spielen, wo sie quasi 1981 vor so einem Punkschuppen steht, wo die ganzen Punks mit ihren Hakenkreuz reinströmen für so eine Fernsehdoku, eine belgische, glaube ich, eine holländische, und mit ihrer Akustikgitarre diesen Song singt, Take Off Your Swastika. Und ja, den hören wir jetzt und das ist sozusagen mein Schlusswort für heute. Vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt und meinem teilweise strukturlosen Wirrengerede eine Chance gegeben habt.